Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Wir starten natürlich noch ganz frisch in das neue Jahr 2025 und ich hoffe sehr, dass du gut reingekommen bist, dass du einen guten Start hattest, natürlich auch in die ersten Tage des neuen Jahres. Und wie du weißt, wird es auch in diesem Jahr natürlich hier rund das Thema Krebs drehen. Es jährt sich hier bald auch schon die 200. Folge, wo ich mich natürlich unfassbar drüber freue. Und das wäre ohne dich nicht möglich, also ohne die Podcast-Gäste, die ich hier jede Woche bei mir sitzen habe, die jede Woche ihre ganz eigene Geschichte erzählen, sei es Angehörige, Betroffene, Vereine, Ärzte oder eben auch diejenigen, die eben mit dem Thema Krebs zu tun haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich natürlich heute auch wieder eine ganz zauberhafte Person hier sitzen habe. Und zwar ist es die liebe Lena. Lena ist gerade frisch 25 Jahre alt geworden und hatte 2024 die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Darüber sprechen wir heute. Sie ist ja noch sehr, sehr jung. Ihre Mama hatte schon die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Und Lena war eigentlich auch diejenige, die das als erstes gespürt hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie war fast schon in dem Stadium 4 und es gab auch schon Metastasen im Becken und auch darüber sprechen wir heute und vor allem, wie sie sich dazu entschieden hat, um das Ganze öffentlich zu machen, auch zum Beispiel, wenn du es schon gesehen hast, wir verlinken das sehr, sehr gerne natürlich auch mit der wundervollen Birte in der Klinik Bad Oeksen, wo sie war, eben auch Content aufgenommen hat, verschiedene Videos aufgenommen hat, also auch das kannst du natürlich sehr, sehr gerne bei Lena auf dem Kanal nachschauen, auch das verlinken wir natürlich hier in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dort einmal vorbeischaust. Und jetzt hole ich dich aber erstmal rein, liebe Lena. Und es ist so schön, dass du heute da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst, ein wenig über deine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat und dass ich dabei sein kann. Und ja, die Chance habe, hier bei dir meine Geschichte zu erzählen. Ich habe schon ein bisschen reingehört in deinem Podcast und freue mich auch, dass ich jetzt selber Teil davon sein darf und ja.
Wie schön. Ja, das freut mich total. Es ist ja, wie gesagt, der Podcast wird 2025, man mag es kaum glauben, aber da wird er wirklich schon 4 Jahre alt. Das finde ich echt schon ziemlich crazy und dass es dann so viele Geschichten auch gibt, dass bald auch die 200. Folge sich nähert unter anderem. Und ja, das ist aber, wenn es nicht die Gäste geben würde, wie du es eine bist, dann würde es auch nicht diesen wundervollen Podcast geben. Und deswegen ist das natürlich auch meine Vision 2025, den Podcast in die Welt zu tragen, in die Welt zu bringen, noch viel mehr Geschichten zu hören, denn jede Geschichte ist einzigartig und aus jeder Geschichte kann man natürlich auch den ein oder anderen Satz herausziehen, auch weil man ihn schon 30, 50.000 Mal gehört hat, aber dann macht es wirklich auch Klick und es ist das, was ich mir damals wirklich auch in der Chemotherapie selber gewünscht hätte. Einfach Spotify an und einen Podcast anhören, der eben Kraft, Mut und Hoffnung vor allem auch gibt. Und das gab es damals nicht. Und das ist eben die Intention, die ich jedes Jahr auch habe, so wie dieses Jahr auch, dass wir dadurch dann ganz, ganz vielen Menschen auch helfen.
Ja, das finde ich total schön. Gerade auch, ja, wie du schon sagst, dieses Mut machen, ne? Ich habe ja dieses Jahr ganz frisch mit Instagram angefangen. Und habe damals, oder beziehungsweise ist es ja eigentlich noch dieses Jahr gewesen oder 2024 gewesen, habe so frisch die Diagnose bekommen und habe selber noch Leuten gesucht, die mir sagen, hallo, ich hatte das auch. Und es gibt noch ein Leben mit dem Krebs und nach dem Krebs und einfach ja so ein Stück weit Mut, ne? Und so ein Stück weit überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt, weil Erfahrungsberichte habe ich persönlich vor allem in meinem Alter nicht gefunden im Internet. Und deswegen finde ich es so schön, was du machst, dass du hier einfach ja wirklich die Betroffenen zu dir holst und die Leute, die wirklich was damit zu tun haben und zeigst, wie ist es eigentlich wirklich, ja, dass es halt auch noch ein Leben mit Krebs gibt. Und deswegen freue ich mich so, dass ich hier auch mitwirken darf.
Ja, und jetzt, du machst jetzt ja schon alleine durch diese Folge, die wir heute aufnehmen, machst du ja schon ganz, ganz viel Mut, weil das ist auch das, was ich immer wieder höre, gerade wenn man den Podcast kennt und wenn man dann einfach den Suchbegriff nur eingibt, ohne den Podcast zu kennen, aber den Suchbegriff eingibt bei Spotify, Gebärmutterhalskrebs, dass man dann direkt auf diese Folge stoßen wird. Ja. Und das finde ich eben auch das Besondere daran. Das ist mir eben auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht immer nur um die Diagnosen geht, die so oft sind, gerade wie zum Beispiel auch Brustkrebs dann auch. Also nicht falsch verstehen, Ladies da draußen, ihr seid wundervoll, ich bin selber an Brustkrebs erkrankt gewesen, ihr wisst es, aber es ist mir eben auch so wichtig, natürlich auch andere Menschen hier zu hören dann vor allem auch, damit man eben auch in dieser Sparte, so wie du es ja auch sagst, es gab kaum jemanden, ich kenne auch kaum jemanden, der so jung ist in deinem Alter und eben Gebärmutterhalskrebs hatte. Und deswegen finde ich das auch ganz wundervoll, dass du dir auch ein Herz gefasst hast und dass du eben auch gesagt hast, hey, ich möchte auch gerne darüber berichten, ich möchte auch gerne anderen Menschen dazu dann eben auch ermutigen, dass es nicht das Todesurteil ist, dass es ein Leben danach natürlich auch gibt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir ein bisschen heute mehr über dich erfahren. Liebe Lena, lass uns doch mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Es ist ja noch relativ frisch eigentlich auch deine Diagnose. Und magst du uns ein bisschen mitnehmen, was so vorher war? Du hattest gesagt, die Diagnose war im März 2024. Du hattest gesagt, du hast aber auch irgendwelche Anzeichen vorher schon gespürt und deine Mama hatte auch die Vorstufe. War es da so, dass du auch in irgendeiner Art und Weise schon vorher anders untersucht worden bist, beziehungsweise auch mehrere Termine hattest oder Untersuchungen extra?
Ja, sagen wir mal so. Also ich bin natürlich, weil ich es bei meiner Mama gesehen habe, das Ganze ist schon gut 10 Jahre her. Sie wurde damals erfolgreich operiert, zum Glück. Wusste ich natürlich so ein bisschen, da gibt es Sachen im gynäkologischen Bereich, die sind eben nicht so schön und Vorsorge sollte man definitiv ernst nehmen. Bei mir hat es dann angefangen, ich war ganz, ganz früh mit meiner Periode und hatte immer Periodenschmerzen und immer viel Blutung und Co. Das heißt, ich war es eigentlich gewohnt, dass nicht immer alles ganz so normal läuft. Und dann irgendwann fing das aber an, gut 2 Jahre vor der Diagnose, dass ich plötzlich immer wiederkehrende Unterleibsschmerzen hatte. Ich hatte teilweise im Schlaf wehenartige Schmerzen, von denen ich wach geworden bin. Also ich konnte tatsächlich, ich musste dann auch auf die Toilette, also ich konnte auch nichts mehr bei mir behalten. Ich musste die Schmerzen wegatmen. Und dann dachte ich, ja gut, vielleicht irgendwie irgendwas mit den Hormonen oder so. Ja, und dann fing es aber an, dass ich die ganzen Zwischenblutungen bekommen habe und dann wirklich außerhalb von meiner Periode quasi nur noch geblutet habe.
Oh.
Blutung nach dem Geschlechtsverkehr hatte. Dann auch nicht so eine Kontaktblutung, sondern schon so viel Blut, dass man eigentlich gesagt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann bin ich natürlich immer wieder zum Frauenarzt und habe gesagt, hallo, irgendwas ist hier, glaube ich, nicht in Ordnung. Genau, und der hat zum Glück, weil das auch der behandelnde Arzt meiner Mutter war, hat er mich ernst genommen und hat das, was in seiner Macht stand, quasi gemacht und hat auch immer einen Ultraschall und sowas mitgemacht. Aber weil ich natürlich auch, ja, ich sag mal so, ich war ein Mensch für Zysten. Also ich hatte ständig Zysten, die geplant sind. Das heißt, man geht natürlich bei meinem Alter erstmal nicht von Krebs aus. Ja, und dann irgendwann wurde es immer schlimmer. Da stand ich dann morgens beim Zähneputzen im Badezimmer und hatte Sturzblutung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe jetzt auf der Arbeit an, ich kann so nicht kommen. Weil man wusste halt auch irgendwann nicht mehr einzuordnen, wann kommt jetzt was. Und man kann ja dann auch wirklich nichts machen. Man ist da ja quasi machtlos, ne? Genau, und dann habe ich halt gesagt, okay, es funktioniert so nicht. Wir hatten zum Glück, 10 Tage vorher war ich schon da und hatten da zum Glück einen Pap-Abstrich gemacht. Die wurden also immer regelmäßig bei mir gemacht. Ja, und dann hat er mich untersucht und hat gesagt, ja gut, wahrscheinlich war es wieder eine geplatzte Zyste. Und 3 Tage später so ungefähr kam dann der Anruf, ja, dass der Pap-Abstrich schlechter ist als je zuvor. Ich hatte vorher schon mal den einen oder anderen, den man hätte beobachten sollen und den wir auch beobachtet haben. Aber so schlimm war es dann tatsächlich noch nie. Es war dann PAP 4a bis P. Also es war quasi die Krebsvorstufe oder ein Karzinom, also ein Frühkarzinom. Ja, und dann ging eigentlich von einem auf den anderen Tag alles los.
Wahnsinn. Wie war das für dich, als dann die Diagnose dann in dem Sinne denn feststand? Warst du in irgendeiner Art, es hört sich ein bisschen doof an, aber ich höre das immer wieder, dass viele auch sagen, ich war irgendwie auch erleichtert, weil ich wurde ernst genommen und dementsprechend kann dann auch etwas getan werden durch diese ganzen Blutungen, die ich eben hatte. Wie war das bei dir?
Ich war total erleichtert. Ich weiß noch, wie ich auf diesem Stuhl gesessen habe. Ich hatte natürlich zwischendurch auch noch eine Biopsie, um das Ganze quasi zu bestätigen, dass das wirklich jetzt so ist. Und ich kenne meinen Frauenarzt wirklich gut und wir hatten zum Glück auch immer ein gutes Verständnis. Und ja, ich saß da erstmal und war geschockt und ich war aber auch gleichzeitig mit dem Gedanken, ja, ich habe es mir gedacht irgendwie. krass, dass es jetzt wirklich so ist, aber ich hab's irgendwie gewusst. Weil es kommt ja nicht von irgendwo her und man kann mir dann ständig nicht sagen, was es ist. Und deswegen war ich einfach dankbar, ja, dass da jemand gesessen hat, der gesagt hat, okay, es ist jetzt so, aber ich rufe jetzt direkt im Krankenhaus an und wir können jetzt direkt was tun und es wird alles wieder gut.
Ja.
Und ja, gut. Gut ist es dann nicht gewesen, weil wir gedacht haben, es wäre das Frühstadium. Aber es war halt wenigstens jemand da, der mich verstanden hat und gesagt hat, okay, sie hatten recht und es ist gut, dass sie auf ihr Gefühl gehört haben und sie sind nicht verrückt, wie man sich manchmal schon gedacht hat.
Absolut. Wie ging es dann weiter?
Also wir haben dann einen Termin im Krankenhaus gemacht zur Konisation. Mein Arzt hat mir dann erklärt, okay, was ist eigentlich eine Konisation, was wird gemacht, was ist überhaupt eine Tumorkonferenz, das hatte man ja vorher alles noch nie gehört. Genau, und dann hat er im Krankenhaus angerufen in Münster, das ist ungefähr 40 Minuten von mir, und ja, hat das mit dem besprochen und die haben sich dann für einen Termin bei mir gemeldet. Und dann wurde quasi erstmal, ich meine, das müsste im April schon gewesen sein, und dann erstmal wurde ein kegelförmiges Stück aus dem Gebärmutterhals entnommen, halt wirklich zu gucken, okay, wie weit ist der Tumor eigentlich fortgeschritten. Und dann hieß es erstmal warten. Also ich war dann eine Nacht im Krankenhaus und durfte dann nach Hause. Und dann musste natürlich die Tumorkonferenz abgewartet werden, was dann die ganzen Spezialisten dazu sagen. Und da hat man dann festgestellt, ja, dass der Krebs halt schon größer ist. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, nach der Biopsie, es wären 0,16 mal 0,5 Millimeter. Also wirklich ganz, ganz klein. Mhm. Und dann hat man festgestellt, es sind doch 9 Millimeter mal 2,5 Zentimeter. Und der Tumor hat halt wirklich so doof gesessen, dass keiner gesehen, gefühlt hat, was auch immer. Genau, und dann musste erstmal beratschlagt werden, was passiert denn als nächstes. Ja, dann ja habe ich quasi auch wirklich Schlag auf Schlag ein paar Tage später den Anruf bekommen, dass ich mich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten soll, dass vermutlich die Gebärmutter dann raus muss. Weil halt einfach das Ausmaß des Tumors deutlich größer war als erwartet.
Ja.
Genau.
Aber das heißt jetzt nicht, als die Ärzte zu dir gesagt haben, dass die Gebärmutter entfernt werden muss, dass dann auch die Eierstöcke dann direkt entfernt werden müssen?
Also man hat mir gesagt, dass es wahrscheinlich ein größerer Eingriff wird. Viel mehr wusste ich dann bis zu dem Gesprächstermin noch nicht. Wir haben dann drüber gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie würden das erstmal aufmachen und dann wird ein Schnelltest gemacht. Das heißt, sie würden Lymphknoten entnehmen, würden die in die Pathologie schicken, während ich schon schlafe und gucken, ob Metastasen da sind oder nicht. Wenn keine Metastasen da sind, würden sie die Gebärmutter entfernen. Ansonsten würde die Gebärmutter drinbleiben und man würde direkt mit einer Chemotherapie starten. Was sie mir schon gesagt haben, war, sowas wie Eileiter und Co. würde man rausnehmen. Eierstöcke nur, wenn sie befallen sind. Das waren sie bei mir zum Glück nicht. Aber alles andere, die haben sie dann quasi hochverlegt, die Eierstöcke. Die sitzen jetzt irgendwo in meinem Bauchraum, damit sie eben bei einer Bestrahlung nicht mitbestrahlt werden.
Ja, genau.
Und hoffentlich dann noch die Hormonproduktion wieder aufnehmen können. Genau, und folgte auch eigentlich die OP. Sie haben den Schnelltest gemacht. Er hat gezeigt, es gäbe keine Metastasen. Deswegen haben sie die Gebärmutter rausgenommen. Ja, und dann hatte ich so, ich meine, 4-5 Tage im Krankenhaus. Hatte auch noch nichts gehört. Und einen Tag vor meiner Entlassung kamen sie dann und haben gesagt, wir haben jetzt doch schon die Ergebnisse, wir haben alles geprüft. Die Gebärmutter, die umliegenden Schleimhäute, alles, was da drin und da drum war. Und dann haben sie festgestellt, es waren tatsächlich doch schon Lymphknoten von Metastasen befallen. Ja, und dann hatte ich erstmal 6 Wochen Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen, was da eigentlich überhaupt alles gerade um mich passiert ist. Genau.
Wieso 6 Wochen? Also war in dieser 6 Wochen diese Ruhephase, bevor dann die eigentlichen Therapien angefangen haben?
Nee, und zwar haben sie gesagt, dadurch, dass sie Metastasen gefunden haben, muss noch eine Operation gemacht werden. Das heißt, ich musste mich 6 Wochen lang schonen, damit der Körper das so ein bisschen handeln kann. Weil die natürlich auch die kappen ja alles im Bauchraum quasi, die Nerven zur Blase, zum Darm, das muss ich natürlich alles erstmal wieder finden. Und dann haben sie gesagt, müssen sie nochmal in den Bauchraum eben zu gucken, sind an der Aorta, also die läuft quasi gerade durch den Bauch und teilt sich dann in die beiden Beinvenen, ob da wirklich auch schon Metastasen in den Lymphknoten sind. Das heißt, die Lymphknoten mussten allesamt entfernt werden und dafür musste ich dann eben 6 Wochen warten, um dann die weitere OP machen zu können.
Wie waren für dich so die 6 Wochen? Kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, was du da gemacht hast, was du da so gefühlt hast, also wie es dir vor allem auch körperlich ging, aber auch seelisch ging?
Ich sag mal so, ich war sehr erleichtert, dass ich einen großen Schritt schon hinter mir hatte. Ich wusste allerdings natürlich auch nicht, was ich jetzt mit dem Wissen über die Metastasen anfangen soll, weil ich war 2 Monate vorher davon ausgegangen, beziehungsweise 1 Monat vorher davon ausgegangen, das ist Krebs im Frühstadium und sie machen jetzt eine OP und dann hat sich das so. Und so war es eben nicht. Und bei jedem Aufenthalt im Krankenhaus und auch bei jedem Gespräch habe ich eigentlich immer nur noch Hiobsbotschaften bekommen. Das heißt, man musste sich ab dem Zeitpunkt natürlich damit abfinden. Das hatten die Ärzte mir auch gesagt. Ich meine, die kamen in mein Zimmer zu zweit und haben sich eigentlich nur noch bei mir entschuldigt. Und das war was, was ich halt dann nicht einordnen konnte, weil vorher waren auch alle Ärzte so, ja, sie sind noch jung und sie machen das schon. Aber wenn plötzlich bei dir jemand am Krankenhausbett steht und sagt, ja, es tut uns leid, aber es hat schon gestreut und wir wissen nicht so richtig, da macht man sich natürlich Gedanken.
Natürlich.
Ich war dann quasi 6 Wochen lang zu Hause an die Couch gefesselt und wusste, okay, das hätte eigentlich alles gar nicht sein müssen. Die Gebärmutter hätte eigentlich drin bleiben können. Jetzt muss ich irgendwie fit werden, um nochmal operiert zu werden. Und man darf ja auch nichts mehr, ne? Ich durfte 3 Kilo heben. Ich bin plötzlich, also meine Familie musste mir plötzlich die Wäsche nach oben tragen. Ich konnte nicht mehr alleine einkaufen gehen. Ich durfte anfangs kein Auto mehr fahren. Ich durfte nicht mehr arbeiten gehen. Das war einfach eine Riesenumstellung und natürlich hat das auch an meinen Nerven gezerrt, weil ich gedacht habe, okay, überlebe ich das? Ich war ja auch total neu. Ich hatte sonst keine Berührungspunkte mit Krebs. Das heißt, ich wusste nicht, wie gut stehen die Chancen. Oder man liest dann natürlich auch irgendwie Prognosen im Internet, sag ich mal, oder irgendwelche Statistiken, die einen dann total verrückt machen. Mhm. Aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie versucht, positiv zu bleiben und zu sagen, gut, wir warten das jetzt ab, weil es steht halt einfach auch nicht in meiner Macht. Ja, dann hat man natürlich einfach versucht, irgendwie so schnell wie möglich zu heilen und auch den Körper zu heilen. Natürlich hatte man Schmerzen. Meine Blase hat anfangs nicht richtig funktioniert. Es war einfach, alles war plötzlich anders. Von heute auf morgen kann man einfach nicht anders sagen. Genau, ja.
Wie bist du da gut durchgekommen? Also war das eher so, dass du sehr viel Rückhalt von deiner Familie hattest, von deinem Freundeskreis?
Um ehrlich zu sein, ist das ganz, ganz schwierig, das zu sagen, weil das so ein bisschen ist wie so ein Fiebertraum. Also man versteht auch, finde ich, erst nachher, was ist da eigentlich passiert.
Ja, richtig.
Genau, und deswegen, ich habe viel drüber gesprochen. Ich bin von Natur aus ein sehr offener Mensch. Das heißt, ich bin das eigentlich alles immer nur noch losgeworden und habe versucht, drüber zu sprechen, damit es ein bisschen normaler für mich wird, sage ich mal. Aber gleichzeitig wollte man natürlich auch nicht allzu viel mit der Familie sprechen, weil man gesehen hat, wie sehr die leiden. Und wenn man selbst dann zeigt, okay, ich habe eine Scheißangst, auf gut Deutsch gesagt, kann man sich natürlich auch vorstellen, wie es der Familie damit geht. Gerade wenn die dann sehen, okay, die ist gerade völlig fertig, hält sie das durch oder was passiert jetzt? Deswegen, ja, war so ein Hin oder Her. Man war so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber man war sich auch klar, okay, die Familie darf auch traurig sein und die Familie gehört auch dazu, für die ist es auch schwer. Warum soll ich denen das verwehren?
Natürlich,
dass man darüber spricht. Ne? Ja, und dann habe ich eigentlich einfach versucht, das durchzuhalten und mir Mut zu machen und zu sagen, hey, das haben schon ganz andere geschafft. Und tatsächlich gibt es da noch eine kleine Randstory, die habe ich auch bei mir auf dem Kanal noch nicht erzählt. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt, dass ich Bestrahlung bekommen würde, weil man gesagt hat, okay, wir schauen jetzt erstmal, sind Metastasen im Bauchraum oder nicht. Das waren sie zum Glück nicht. Aber wir müssen definitiv nochmal eine Bestrahlung und eine Chemotherapie machen, um wirklich sicher zu gehen, dass wir alles erwischt haben.
Ja,
und wissen, weil man natürlich auch keine Erfahrungsberichte hatte und auch nicht genau wusste, mit wem kann ich drüber sprechen, hatte ich so einen impulsiven Gedanken. Ich war von irgendwas auf dem Weg nach Hause, durfte also gerade wieder Auto fahren. Und bei uns gibt es einen Sexshop. Und ich habe gedacht, wo kriege ich mehr Infos, was man tun kann, als da. Natürlich von den Ärzten auch, ist klar, aber man möchte auch einfach nicht immer für jedes Wehwehchen überall.
Ja, verstehe ich.
Und dann bin ich da rein.
Du bist ja coole Socke hier.
Dann bin ich da reingegangen. Und dann habe ich eine, der wird von einer Frau betrieben, das wusste ich. Bin ich in diesen Laden rein. Und ich habe einfach stumpf aus mir raus gesagt, ich weiß, das ist eine ganz doofe Frage und das klingt jetzt vielleicht total verrückt, aber ich habe Krebs und ich weiß, ich werde bald bestrahlt und das wird Schäden machen. Und ich weiß, es gibt sowas wie medizinische Dilatoren, die dem Ganzen auf die Sprünge helfen sollen. Was kann man da machen? Kann ich da auch einfach mir hier theoretisch irgendwas kaufen oder wie funktioniert das? Und diese
wow.
Frau hat mich tatsächlich angeguckt und hat gesagt, ich hatte dasselbe.
Krass, nein.
Doch, und ich da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber
rede. Ja, ich bin hier auch gerade.
Und dann habe ich gesagt, wie? Und dann hat sie gesagt, ja, ich hatte, ein Tumor war 7 Zentimeter groß. Ich hatte auch Gebärmutterhalskrebs. Sie hatte auch Chemotherapien, Operationen, also das volle Programm, was bei mir gemacht wurde, beziehungsweise noch anstand. Und sie war, glaube ich weiß nicht, ob sie sogar Stadium 4 war oder auch Stadium 3. Auf jeden Fall sagte sie zu mir, guck mich an, ich bin jetzt 51 und ich lebe noch. Und das war das erste Mal in dieser ganzen Zeit, da kriege ich auch Tränen in den Augen, das erste Mal in dieser ganzen Zeit, dass mir jemand Mut gemacht hat und mir jemand gezeigt hat, hallo, ich lebe noch und es wird hart und du wirst ja an manchen Tagen wünschen, dass du stirbst, weil es so schlimm ist. Aber sie hat gesagt, du wirst da durchkommen und du wirst es überleben. Und dadurch, dass das auf einmal so nah dran für mich war und dass da jemand war, der gesagt hat, ich hatte dasselbe, nicht irgendeine andere Krebsart. Natürlich ist es auch schön, von anderen Krebsarten zu hören, okay, ne, es geht weiter. Aber das war halt nochmal was anderes. Und da war für mich auch der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, das hat mir das allererste Mal irgendwie gezeigt, dass ich eine Chance habe. Und das hat mich dann auch so ein bisschen dazu verleitet, halt selbst bei Instagram anzufangen.
Ach, wie schön.
Ja, ich bin dieser Frau einfach auf ewig dankbar. Sie hat zwar nicht viel gemacht, aber sie hat mir gezeigt, hallo, du bist nicht alleine.
Ja.
Für mich rausgefunden, was ich da eigentlich in dem Laden wollte, hatte ich nicht. Aber es war irgendwie so ein bisschen Schicksal, weil ich jemanden hatte, der mir gesagt hat, egal wie, du machst das schon. Genau.
Genau. Ja, das brauchtest du, ne? Also das brauchtest du genau zu diesem Zeitpunkt, brauchtest du so einen Engel an deiner Seite, der eben gesagt hat, hey, guck mal, Lena, der Weg geht weiter, es ist nicht zu Ende, dann eben steh hier noch, ne? Mir geht das gut. Und es gibt natürlich auch die Tage, wo alles scheiße ist, keine Frage.
Ja.
Ne? Das ist definitiv so, das darf auch so sein, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wichtig ist es eben, dass du jemanden gefunden hast dann eben, wo du vorher dann ja danach gesucht hast und du hast eben, entweder ganz schlechte Prognosen gefunden, aber du hast letztendlich keinen gefunden, der eben auch so, ja, gegenüber dir stand und dir genau diese Worte auch mitgegeben hat, die du so dringend gebraucht hast, eben auch noch mehr Mut zu haben, noch mehr Hoffnung zu haben dann eben auch.
Ja,
ne?
Ja, und sie hat mir halt einfach auch mit auf den Weg gegeben, dass Statistik halt einfach nur eine Zahl ist.
Das
ist ein
Richtwert,
aber das ist nicht, wie es eigentlich ist. Und ich weiß wirklich nicht mehr bei wem. Aber ich habe irgendwo auf Instagram in der Zeit mal gelesen, du kannst deinem Arzt bei der Diagnose vertrauen, aber nicht bei der Prognose.
Und das war ich.
Ja, warst du das sogar?
Also ich schreibe das auch öfters. Ja, ich glaube, das machen nicht so viele, aber ich habe es geschrieben.
Dann war das wirklich noch ganz am Anfang, das ist ja verrückt. Wirklich, dann war das noch ganz am Anfang, aber dieser Spruch hat mich so begleitet. Egal, wen ich bei mir auf dem Zimmer hatte, im Krankenhaus, der dasselbe hatte, oder Follower, die mir schreiben, denen es gerade nicht gut geht, die gerade am Anfang stehen, ich schreibe es ihnen auch wirklich allen, weil ich es so, so wichtig finde, und es wirklich so wahr ist, ne? Also es ist
ja, ist so. Ja, absolut. Du kannst halt auch das Leben immer drehen. Du kannst ja letztendlich, ich sag's jedes Mal auch immer, also ich habe da noch so einen zweiten Satz. Das erste ist, was ich auch immer wieder erzähle, wenn ich selber irgendwie interviewt werde, der mich da auch durchgetragen hat durch diese Zeit. Also als ich dann ganz viel mit dem spirituellen Wissen dann auch angefangen habe und diese ganzen Sachen, die aus Amerika kommen, vor allem auch, ne, wo eben die Menschen eben auch viel weiter sind als wir jetzt hier in Deutschland mit den Möglichkeiten, was man auch noch selber für sich tun kann, unter anderem neben der Schulmedizin vor allem auch. Und ich sage es auch immer wieder, das wäre so, als wenn man sich eben so einen weißen Kittel anziehen würde und der Arzt würde dann vor dir sitzen und du würdest eben nur dem Arzt das glauben, was er dir sagt. Mhm. Und deswegen sage ich immer, gib dem Arzt nicht die Macht über dich dann eben. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, also auch für jeden, der hier zuhört dann eben, weil du bestimmst ja selber über dich und über dein Leben letztendlich. Und das ist dann eben auch so, dass ich überhaupt kein Freund von Statistiken bin, gar nicht. Und ich sage immer, wir sind hier nicht irgendwelche Statistiken oder so, sondern na klar ist das gut, dass es Statistiken gibt. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel Gehör man diesen Statistiken gibt dann vor allem auch, ne?
Ja, definitiv. Vor allem, ich sage immer, wenn es irgendwo Wunder gibt, dann gibt es sie beim Krebs.
Ja,
weil das
ist
tatsächlich so. Also es ist halt einfach, du kannst dich nicht vergleichen. Es gibt Krebsarten, die sind besser erforscht. Es gibt andere, die sind weniger gut erforscht. Es gibt wirklich so viele Unterschiede. Aber es ist auch jeder Körper einfach anders. Ich meine, man hat mir die ganze Zeit auch immer gesagt, ja, aber du bist jung, du machst das schon. Ja gut, aber ich bin so jung, dass ich das eigentlich gar nicht haben sollte. Man kann das halt einfach nicht vergleichen. So, und deswegen, auch wenn man vielleicht jemanden neben sich hat, dann verteufeln, glaube ich, auch viele den Spruch so, ja, ich kenne jemanden, der hatte Krebs, der ist daran gestorben, so.
Ja.
Weil es ist einfach, man kann es nicht vergleichen, es geht nicht. Und man kann nicht, gut, ich habe auch eine Prognose, natürlich hängt die einem irgendwo im Kopf, weil man sie mal gehört hat, von 20%. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, ich überlebe das Jahresende nicht mehr und ich sitze hier und mir geht's gut.
Ja.
Und das ist halt das, was so wichtig ist. Natürlich habe ich noch Wehwehchen und habe noch gerade psychisch viele Bausteine, wo man erstmal mit zurechtkommen muss. Da habe ich gute Tage und da habe ich schlechte Tage. Aber ich darf hier sitzen und darf so langsam wieder alles machen. Und das finde ich einfach so wichtig, auch mal gegenüberzustellen. So, dass das Leben halt wirklich einfach, es geht weiter. Und jeder von uns kann ein Wunder haben.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber aufzuklären und einfach zu sagen, hey, schau mal, in der Schule hat uns eine Statistik damals auch nicht interessiert.
Nicht wirklich. Ja, das ist wirklich so. Lena, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar, wie ging es dann weiter nach den 6 Wochen? Fand dann die geplante Operation dann auch statt?
Also ich wurde dann tatsächlich noch mal operiert. Das zweite Mal dann auch wieder. Also die erste Operation war auch schon mit einem Roboter, die zweite auch. Man ist dann also, ja genau, damit man einfach ein bisschen präziser im Bauchraum arbeiten kann. Genau, und man hat dann quasi mehr oder weniger die alten Stellen wieder aufgemacht. 1-2 kleine Schlüssellöcher nennt man das ja, in der Bauchdecke sind noch dazugekommen. Und dann hat man die Lymphknoten von der Aorta entfernt. Und ich glaube, 2-3 Tage später lag das Ergebnis schon vor. Da hatte ich meine Abschlussuntersuchung quasi und ja, dann hat die Ärztin gefragt, wollen Sie schon wissen? Ich sag ja. Und dann hat sie gesagt, ja, es wurden 9 tumorfreie Lymphknoten gefunden. Ja, das war wirklich, ich glaube, das Schönste, was ich in meinem Leben je gehört habe.
Ist ja schon ein Wunder, gell?
Ich habe sofort angefangen zu weinen, wirklich.
Natürlich.
Ich war einfach nur mega froh, weil ich gedacht habe, okay, es ist noch nicht weiter hoch und es gibt noch Chancen. Genau, und dann wurde ich kurz darauf entlassen. Dann hieß es wieder heilen. Ich bin tatsächlich anfangs davon ausgegangen, dass ich dann wieder so 6 Wochen zu Hause sein werde. Es waren dann, glaube ich, unterm Strich aber nur so 2-3 Wochen. Und dann ging es auch schon los mit der Bestrahlung. Also ich hatte insgesamt dann 28 Bestrahlungen von außen und 6 Chemotherapien. Einmal die Woche hatte ich eine Chemotherapie mit Cisplatin.
Mhm.
Genau, und dann ja ging das quasi los. Es war tatsächlich sehr, sehr anstrengend, diese Zeit. Hätte ich nicht gedacht, als ich es vorher so gehört habe, weil es anfangs auch noch relativ wenig Probleme bereitet hat. Aber natürlich, je länger man das Ganze macht, desto kräftezehrender ist das auch. Ja, und der Körper verändert sich halt auch in der Zeit. Ne? Das Ganze war eigentlich, also das Ganze habe ich eigentlich zu sagen mitbekommen. Man da wirklich in so einem Fokus ist, dass man da jeden Tag hingeht und ne, jeden Tag Bestrahlung und dann teilweise noch eine Chemotherapie, dann ist man natürlich von den Medikamenten auch ein Stück weit benebelt. Ja, hat einfach auch nicht so die Kraft, um seinen Tag zu gestalten wie vorher. Ja, und ich habe eigentlich erst kurz danach so richtig verstanden, okay, jetzt ist es vorbei und jetzt haben wir die Chemotherapies und auch die Bestrahlung haben wir hinter uns gelassen und ja, was ist da eigentlich passiert?
Hattest du viele so Korporalschäden? Also so waren das viele Bestrahlungsschäden in dem Sinne?
Ich sag mal so, bei mir waren es irgendwie nicht die typischen Schäden. Ich hatte immer mal Probleme mit der Blase so ein bisschen, dass ich so Blasenentleerungsstörungen hatte oder auch mit dem Darm. Ich hatte ganz, ganz viel mit Blähungen und sowas zu kämpfen und mit Sodbrennen in der Zeit. Ja, und natürlich mit Müdigkeit von der Bestrahlung. Bin da aber alles in allem gut durchgekommen. Jetzt im Nachhinein merke ich, dass mein Unterbauch, der bestrahlt wurde, immer noch wehtut. Weil halt einfach das tiefere Gewebe, es war erst operiert und dann direkt die Bestrahlung. Das ist natürlich klar. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr so enge Jeanshosen tragen.
Egal.
Ich merke das auch schon bei Berührungen. Genau, aber das ist halt was, womit man umgehen kann. Meine Schleimhäute sind relativ gut. Der Frauenarzt war tatsächlich sehr positiv davon überrascht. Ja, wie das Ganze jetzt so ausgesehen hat danach, weil er gesagt hat, okay, er hätte mit viel mehr Schaden gerechnet. Da war ich tatsächlich auch sehr froh. Man merkt aber natürlich, wenn man da die Nachsorge, die man selbst betreibt, vernachlässigt, dass das definitiv nicht mehr ist wie vorher. Man merkt es beim Geschlechtsverkehr, man merkt es generell, auch wenn man zum Beispiel Zäpfchen benutzt, die so zum Pflegen sind. Da hatten wir das Video mit Birte drüber gemacht, da merke ich schon, weil es ist natürlich durch die Distanz, die zum Tumor gewahrt werden muss, ist die Scheide natürlich deutlich verkürzt. Das merkt man eben, es funktioniert nicht mehr alles so einfach und so schnell wie vorher. Man hat auch plötzlich mit Scheidentrockenheit zu kämpfen oder jetzt auch mit den Wechseljahren.
Mhm.
Genau, also da sind schon einige Sachen, mit denen man erstmal noch so klarkommen muss, die auch einfach nie wieder sein werden wie vorher. Ja, und ich hatte viel Haarausfall in der Zeit von der Chemo. Ich habe zum Glück meine Haare nie ganz gelassen.
Sehr schön.
Ja, da schreiben mir auch immer viele, ja, zum Glück konntest du deine Haare behalten. Ja, also da war ich auch ganz froh. Natürlich hätte es irgendwo dazugehört. Ich wusste auch tatsächlich vorher nicht, dass man nicht bei jeder Chemotherapie seine Haare verliert. Das war also was Neues, was ich gelernt hatte. Genau, aber ich habe tatsächlich durch die Hormonumstellung und Co. jeden Tag eine ganze Bürste aus meinen Haaren ausgebürstet. Das ist nun mal so, aber es gehört halt einfach dazu. Und dann, klar, die typischen Chemo-Nebenwirkungen mit den Fingern, dass man, ich krieg zum Beispiel jetzt schneller, so bei einer Kälte tun mir die Finger schneller weh. Ich habe aber sonst ein bisschen weniger Gefühl oder die schlafen schneller ein und solche Sachen, ne? Also diese typischen so Sachen, die man von Krebs eigentlich kennt.
Ja, klar. Okay. Hattest du während der ganzen Zeit eigentlich eine Psychoonkologin an deiner Seite oder Psychoonkologe?
Ja, mir wurde vom Krankenhaus eine Psychoonkologin gestellt. Bei mir in der Gegend gab es leider niemanden, weil alle Wartelisten, man kennt das, alle Wartelisten sind heutzutage voll. Da konnte mich also keiner aufnehmen. Mit der habe ich immer während der Zeit im Krankenhaus gesprochen. Dadurch, dass das jetzt aber auch eine Dreiviertelstunde von mir entfernt war, konnte ich es leider nicht so wirklich einbringen, da während der Therapie hinzufahren. Das heißt, ich war dann mehr oder minder auf mich alleine gestellt. Es gab hier aber eine tolle Selbsthilfegruppe bei uns in der Umgebung, wo ich von Anfang an quasi immer, wenn die sich mal getroffen haben, auch vorbeigeschaut habe. Ja, das konnte ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht machen. Das habe ich aber auf jeden Fall vor. Das kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Ich habe am Anfang auch gedacht, um Gottes Willen, das ist bestimmt wie in den Filmen und dann sitzt man da im Stuhlkreis. Es ist aber überhaupt nicht so. Also man sitzt da einfach gemeinsam und oder geht vielleicht sogar mal essen und unterhält sich halt drüber. Und das war mir schon eine große Stütze, auch zu hören. Vielleicht war es nicht dieselbe Krebsart, aber wie gehen andere vielleicht auch mit den Angehörigen um? Oder wie haben die das geschafft? Gibt es irgendwas, was ich für mich selber tun kann? Und das kann ich das auch immer nur wärmstens empfehlen. Mein Partner war mir eine sehr große Stütze. Also ohne den hätte ich das, glaube ich, auch nicht geschafft.
Ja, mega.
Ja, den habe ich tatsächlich auch erst kennengelernt nach der Diagnose.
Quatsch, ehrlich?
Tatsächlich. Wir hatten unser erstes Date im Krankenhaus.
Wie süß ist das denn?
Ja, also wenn du magst, dann würde ich die Geschichte kurz erzählen.
Natürlich, sehr gerne. Du kannst ja alles erzählen, was du möchtest.
Es war so, es ist wieder so eine verrückte Geschichte wie mit dem Sexshop, glaube ich. Aber es ist, ja, es muss ja auch irgendwas Positives haben mit dem Krebs, sage ich immer.
Absolut.
Ich war auf einer Online-Dating-Plattform. Und zwar war ich da nicht, weil ich jemanden kennenlernen wollte. Das wollte ich tunlichst vermeiden eigentlich, weil ich gesagt habe, ich möchte da jetzt irgendwie erstmal durchkommen und bin eigentlich vorher ganz zufrieden gewesen mit meinem Leben. Und wusste dann aber, okay, meine Gebärmutter wird entfernt, ich werde keine Kinder mehr kriegen können. Und so neugierig, wie ich bin, hat mich dann schon interessiert, okay, wenn ich jetzt irgendwann wieder ins Dating-Leben starten würde, wie stehen eigentlich die Männer oder die Typen in meinem Alter dazu? Will man heutzutage noch Kinder bekommen oder nicht? Und auf dieser App konnte man das immer ganz gut auf einen Blick sehen, ob jemand vielleicht auch schon
echt oder nicht. Das ist ja krass, okay.
Dann habe ich mich da angemeldet und habe da so rumgeswiped, habe auch direkt ins Profil geschrieben, ich suche hier nichts, ich habe Krebs. So, ich bin eigentlich aus einer anderen Suche heraus hier. Genau, und dann war es aber bei der App so, man musste sich irgendwie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gematcht haben. Ansonsten verfällt das Match, weil man ernst meint quasi. Genau, und dann war ich diejenige, glaube ich, die dran war mit Matchen und die dann auch anschreiben musste, sonst wäre das Match irgendwie weg gewesen. Also habe ich ihm einfach mal geschrieben, weil ich fand ihn ganz sympathisch. Genau, und dann hat er mir zurückgeschrieben und dann, so eigentlich haben wir seitdem nicht mehr aufgehört zu schreiben, aber er fragte dann, ja, was hast du denn eigentlich für einen Krebs und so, und dann habe ich ihm das halt erzählt, habe gesagt, ja, ich habe jetzt meine OP, mir wird die Gebärmutter entfernt, habe ihm das dann alles so erklärt und er ist tatsächlich 26, ich war zu dem Zeitpunkt 24 und er hatte auch mit 24 seinen Schicksalsschlag. Er ist nämlich mit 24, sind die mit dem Auto, also er und sein Bruder, mit 110 vom Baum gefahren. Und er hatte tatsächlich von Kopf bis Fuß mehr oder weniger alles gebrochen, lag im Koma, musste neu laufen lernen. Und hatte also ein ganz anderes Verständnis für diesen Schicksalsschlag. Und ursprünglich haben wir anfangs nur so gewitzelt und er hat gesagt, ja, Krankenhausessen ist nicht so toll, ich bring dir was vorbei.
Süß.
Ja, und dann ist er tatsächlich einen Tag, vier Tage nach meiner großen OP ist er dann ins Krankenhaus gekommen und wir haben uns zusammen was zu essen bestellt und Co. Ich habe mir noch schön einen Tag vorher alles ziehen lassen, Katheter ziehen lassen, drin.
Mit dem hübsch aussiehst.
Ja, und dann hatte ich quasi ungeschminkt in Jogginghose, 4 Tage nach meiner OP, mein erstes Date im Krankenhaus. Ja, und seitdem sind wir eigentlich unzertrennlich. Also er kommt
aus dem Bielefeld,
er wohnt also auch eine Stunde weg, wird aber auch tatsächlich wegen seinem Unfall teilweise noch operiert. Und dann waren wir immer, er war bei meiner OP, dann war ich frisch operiert bei seiner Operation und er war dann wieder bei meiner Operation und seitdem... Ja, ist er mir einfach eine riesengroße Stütze und ich freue mich, ihn zu haben. Und es ist so ein bisschen wie Schicksal. Ich glaube ja an sowas.
Absolut, total. Ja, ich auch.
Sind wir eigentlich unzertrennlich und haben uns jetzt auch immer wieder länger gesehen, weil ich war natürlich krankgeschrieben, dann war er krankgeschrieben nach seiner OP. Und wir ziehen jetzt tatsächlich in den nächsten paar Monaten noch zusammen.
Ist das schön. Guck mal, jetzt kriege ich hier schon wieder eine Gänsehaut und das zweite Mal heute, das ist ja unglaublich.
Ja, hatte tatsächlich auch sein Gutes, dass wir uns dann dadurch gefunden haben, ja.
Total. Das hört sich ja an wie hier nach diesem Roman. Ich glaube, Nicholas Sparks heißt der, ne? Der schreibt doch auch immer solche Romane. Da kannst du mal anklopfen, kannst du mal sagen, hallo, ich hab da was.
Ja, echt. Das klingt auch immer noch so verrückt, wenn man es erzählt irgendwie.
Ja, total schön.
Weil sowas liest man ja sonst wirklich nur in Büchern oder irgendwo im Internet oder so. Ne? Ja, aber das war tatsächlich so und ich freue mich ganz doll.
Ja, vor allem, du hast ja auch ein ganz anderes Mindset. Also gerade dadurch, dass dein Freund eben auch so einen schweren Unfall hatte und dadurch, dass er im Koma war und alles, hat er ja auch in irgendeiner Art und Weise diese Angst vorm Tod gehabt, beziehungsweise wusste man ja auch nicht, wird er wieder aufwachen, wird er nicht aufwachen, wie geht es ihm danach, was ist danach? Und man kann das natürlich nicht mit einer Krebsdiagnose vergleichen, da haben wir es wieder, man soll ja auch nichts miteinander vergleichen, aber dennoch ist es ja so, dass ihr beide dadurch ja unheimlich gewachsen seid, durch diese Diagnosen, die ihr beide hattet, auch so unterschiedlich, wie sie sein können. Und vor allem, dass du dann auch ganz andere, ja, wie soll ich das sagen, du schaust ganz anders dann eben auch. Die sind andere Dinge viel wichtiger als vorher unter anderem auch. Genau. Du guckst ein bisschen mehr unter die Decke, würde ich sagen, dann auch. Ne? Ja. Und es sind dir viel, viel andere Dinge wichtiger. Und das ist eben auch so schön, dass durch so einen Verlauf dann eben so etwas Schönes werden kann, was ja auch wieder ein Wunder ist in dem Sinne.
Ja.
Das ist auch wieder so ein kleines Wunder, dass ihr euch dann eben dadurch auch gefunden habt und dass ihr auch sogar die Operation in dem gleichen Krankenhaus dann eben auch habt. Das ist ja auch nicht...
Nee, das war nicht das gleiche Krankenhaus.
Ah, okay, gut, dann habe ich es nicht verstanden.
Also wir haben uns dann halt immer besucht.
Okay, gut.
Aber es war schon verrückt, also wirklich verrückt. Und ja, deswegen, ich finde, man sollte immer unvoreingenommen oder so unvoreingenommen wie möglich
Absolut.
an diese Sachen rangehen, weil man weiß halt einfach nicht, wie es bei dem anderen ist, ne? Ich habe halt einfach gemerkt in dieser Zeit, und da sind wir auch bei den Sachen, ja, die so ein bisschen positiv dadurch waren. Ich habe einfach gemerkt, was will ich für mein Leben und was will ich für mein Leben nicht mehr. Und das ist nach wie vor ein bisschen schwierig, das für sich so ein bisschen, ja, herauszufinden. Aber man hat ganz andere Werte, man guckt ganz anders aufs Leben. Früher, ich habe mich über so banale Sachen aufgeregt, und mittlerweile würde ich mir einfach denken, du, weißt du was, es ist eigentlich egal, mach dir ja keinen Kopf, es gibt Schlimmeres. Und man wird halt so ein, man kriegt Sitzfleisch, ne? Man wird ja ein bisschen geduldig, habe ich das Gefühl, und behandelt sich auch selber besser. Wenn ich so gucke auf vergangene Beziehungen zum Beispiel, was ich da teilweise habe durchgehen lassen, was ich jetzt nicht mehr habe und wo ich jetzt auch weiß, ich nehme mich selber mehr für voll und ich achte wirklich drauf, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das hätte ich vorher nie so gemacht.
Ja.
Sondern jetzt weiß man wirklich, okay, es tut mir nicht gut, dann muss das weichen.
Ja.
Diesen Schritt hätte man vorher oder hätte ich vorher bei vielen Dingen nicht gemacht und hätte einfach weitergemacht, auch wenn ich ganz genau gewusst hätte, okay, mir geht's damit nicht gut, ne?
Ja, total. Also das ist auch super, super wichtig. Magst du uns noch ein bisschen erzählen? Du wurdest dann ja auch, du hattest dann die Bestrahlungen, und da möchtest du ja, denke ich, auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Dann ging es wahrscheinlich relativ schnell für dich in die Klinik Bad Oeynhausen, oder?
Genau. Tatsächlich wartet man ja, ich glaube, es gibt so einen vorgegebenen Zeitraum, wann man eine Reha angetreten sein muss. Das hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Ich hatte mich dann für 3 verschiedene Kliniken entschieden. Und dann hat sich tatsächlich Bad Oeynhausen wurde tatsächlich Bad Oeynhausen ausgewählt, worüber ich ganz froh war. Ich war nämlich selbst, also ich hatte das auf Empfehlung von einer Followerin, hatte ich das mit draufgeschrieben. Die haben nämlich eine junge Erwachsenenreha. Und da läuft das ein bisschen anders. Da ist man nämlich in einer feststehenden Gruppe mit circa Gleichaltrigen. Man reist quasi am selben Tag an, noch am selben Tag wieder ab. Das heißt, man ist immer in einer feststehenden Gruppe und macht dann auch seine Aktivitäten teilweise zusammen oder hat irgendwie auch mal lustige Gruppenabende. Genau. Ja, da habe ich mich dann super drauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Ich kann es nur immer wieder sagen und ich empfehle es auch immer wieder weiter. Egal, ob man jetzt junger Erwachsener ist oder ob man auch schon älter ist. Alles, was ich gesehen habe, hat mich zu 100% überzeugt. Ich habe da die nette Birte kennengelernt. Die haben wirklich ein super Programm, super Zimmer, super Essen. Es ist eine super Organisation. Und ich konnte super viel für mich daraus mitnehmen. Ich war leider die letzten 2 Wochen der 4 Wochen krank. Das heißt, ich hatte eine Grippe und musste mich dann natürlich bei Sportsachen und so rausnehmen und eine Maske getragen, ist klar. Aber nichtsdestotrotz habe ich da viel für mich mitgenommen. Also viel aus den Vorträgen, viel, wo kann ich mir Hilfe suchen, was kann ich tatsächlich für mich tun, und natürlich auch der sportliche Aspekt. Genau. Und ja, ich würde es jederzeit wieder machen und ich hoffe, dass ich die Chance bekomme. Man kann ja so eine Reha nochmal machen.
Das richtig.
Toi, 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 komplett gesund. Nochmal nach Bad Oeynhausen komme. Das ist auf jeden Fall der Plan.
Liebe Lena, lass uns noch kurz darüber sprechen. Du hattest gesagt, dass die Zeit so, ich glaube, du warst im Oktober in der Reha, richtig?
Genau, Oktober bis November.
Genau. Und du hattest gesagt, dass jetzt, glaube ich, die Wiedereingliederung angefangen hat. Ist das richtig?
Genau, ich arbeite jetzt auch schon wieder voll. Also ich hatte mich für 3 Wochen Wiedereingliederung entschieden, bin mit 3 Stunden gestartet und habe dann quasi 3 Wochen Wiedereingliederung gemacht, 1 Woche voll gearbeitet und bin jetzt aktuell im Urlaub.
Das ist auch immer gut.
Ich habe gerade wieder angefangen und dann schon wieder Urlaub, aber ja.
Wie ist es für dich gewesen? Konntest du das relativ gut umsetzen, kompensieren, oder hast du schon gemerkt, da fehlen mir doch noch ein bisschen die Kräfte und ich hätte doch gerne so ein bisschen länger die Zeit gehabt, eben um mich noch ein bisschen mehr zu regenerieren vielleicht auch?
Also ich sag mal so, ich wollte schnell wieder arbeiten, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Das war auch tatsächlich so ein bisschen meine Motivation. Ich weiß, ich hätte bestimmt noch Zeit gebrauchen können, weil man ist einfach auch nach einer Reha noch nicht 100%ig wieder fit. Hat meine Firma das super umgesetzt, das kann ich nicht anders sagen. Die haben sich da wirklich was Gutes überlegt, dass ich nicht direkt ins Tagesgeschäft starten muss, sondern dass ich halt für mich Aufgaben machen kann, wo ich mich auch erstmal kreativ wieder reinfinden kann und so ein bisschen in meinem Tempo das alles wirklich machen kann. Das heißt, das war für mich ein riesengroßer Vorteil, dass es mir, sagen wir mal, leichter gemacht wurde. Aber natürlich merke ich, dass ich nicht mehr funktioniere wie vorher. Das ist so. Ich habe die 3 Wochen eigentlich ganz gut gemeistert. Ich habe dann natürlich gemerkt, okay, man ist abends fertig. Also man ist dann auch wirklich müde, gerade mit so Begleiterscheinungen wie Fatigue und Co. Das macht einem natürlich schwer. Man musste sich vorher ja auch, ich war fast ein Dreivierteljahr zu Hause, ich musste mich so großartig ja auch nicht mehr konzentrieren. Und auch wenn ich nicht körperlich wirklich arbeite, ist es natürlich für den Kopf auch eine Umstellung, dann überhaupt erstmal 5, 6, 7 Stunden wieder am Stück nachdenken zu müssen. Das hört sich so banal an, aber es war tatsächlich am Anfang relativ schwierig und ich habe oft auch noch Probleme so mit Wortfindungsstörungen oder mit Kurzzeitgedächtnis, dass ich dann wirklich mich auch verhaspel oder mein Kopf ist dann viel zu schnell und dann sage ich einen Satz und dann merke ich, hey, irgendwas hat da gerade nicht so wirklich gepasst. Da muss man sich einfach dran gewöhnen und man muss sich da, glaube ich, auch die Zeit geben, ja, dass das halt alles wiederkommt. Ne? Das geht halt nur Stück für Stück. Und da darf man dann halt nicht so böse mit sich sein. Das ist dann so. Man muss sich dann halt auch einfach trotz der Arbeit sich die Zeit geben und sagen, okay, du wirst jetzt nicht 100% wie vorher funktionieren. Das ist aber auch in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Genau. Und ansonsten, ich merke es so wie jetzt, wenn ich Urlaub habe oder an den Wochenenden, auch wenn ich unter der Woche relativ gut klarkomme. Das Aufstehen morgens fällt mir noch oft schwer, aber ich merke es dann an den Wochenenden. Ne? 12, 18 Stunden Schlaf ist dann überhaupt kein Problem. Oder aufstehen und dann Mittagsschlaf wieder machen, weil man sich einfach dann erholen muss.
Na klar.
Ja, aber ich denke einfach, das sind Sachen, die müssen mit der Zeit wiederkommen.
Ja, die werden natürlich
auch mit dem Sport, den man nebenbei noch macht, wird es sicherlich auch besser werden. Genau, und da muss man sich dann einfach die Zeit geben.
Ja, vor allem musst du ja auch deinem Körper die Zeit geben, wenn du überlegst, was er alles durchgemacht hat, wie viele Operationen auch er durchgemacht hat, die jetzt nicht irgendwie so von so leichte Operationen waren, dann unter anderem dann auch die Bestrahlung, die Chemotherapien. Das dauert auch seine Zeit, das kann auch Jahre dauern, ne? Also da sollte man sich definitiv wirklich seinem Körper die Zeit geben und auch der Seele vor allem auch die Zeit geben. Und das ist bei mir immer noch, obwohl es fast jetzt, ich gehe ins 7. Jahr rein, aber es sind immer noch Dinge da, die werden auch bleiben und das ist auch völlig in Ordnung dann eben. Ne? Also es ist wichtig, dass man die liebevoll annimmt, dass man liebevoll wirklich auch mit sich und seinem Körper ist und dass man immer im Hinterblick weiß, was du da geschafft hast, wie du da durchgegangen bist dann eben auch und dass man das nicht vergisst dann unter anderem.
Ja, ich denke halt, dass man so schnell, man nimmt die Sachen, wie sagt man das, man weiß das nicht zu schätzen oft. Ich merke das teilweise noch, wenn ich dann durch die Wohnung laufe und wische, dann kommt auf einmal so ein Einschlag in den Kopf, wo man sich denkt, das wäre vor ein paar Wochen gar nicht möglich gewesen.
Genau.
Ich hätte das vor ein paar Wochen, hätte ich nicht so mal eben durch die Wohnung wischen können, ohne irgendwie mich mental oder so darauf vorzubereiten und die Energie dafür aufzubringen. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, egal wo man an seinem Punkt steht in der Krebstherapie, einfach mal zu gucken, was habe ich eigentlich schon geschafft? So, und wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Es fällt uns häufig leichter, einfach zu sagen, ich kann das noch nicht und hier habe ich noch Probleme und das ist nervig und das stört mich. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich mir die letzten Wochen gewünscht habe, dann ist das genau das, was ich jetzt kann. Natürlich ist das immer ausbaufähig. Und auch wenn man mal einen Tag gewisse Sachen nicht schafft, dann ist das kein Rückschlag. Das hatte man, als man noch völlig gesund war, hatte man das auch. Da hatte man einen Tag, wo man gesagt hat, boah, nee, kann ich's nicht.
Heute nicht.
Nehmen wir das dann so ernst, so nach der Erkrankung. Man muss dann einfach sagen, guck mal, was du geschafft hast. Du bist heute Morgen aufgestanden, hast die Gardinen aufgerissen, hast gesagt, heute ist ein neuer Tag, hast dir vielleicht ein schönes Frühstück gemacht und wenn es für mehr nicht reicht, dann ist das auch manchmal okay.
Total.
Geht ja jedem Menschen so, ob krank oder nicht. Und das ist, glaube ich, einfach so wichtig, dass wir uns da selber mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und uns nicht immer so fertig machen und mit dem Zeigefinger hinter uns stehen und sagen, Mensch, du kannst doch aber noch das und das.
Ja. Das spricht so einem total aus der Seele und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, der wird wahrscheinlich nicken die ganze Zeit. Ja, genau.
Ja.
und das natürlich auch umsetzen wollen. Liebe Lena, ich danke dir sehr dafür, dass du da warst und wir kommen auch so langsam zum Ende hin. Es sei denn, es gibt noch etwas, was du gerne natürlich mit uns teilen möchtest, was wir jetzt irgendwie vergessen haben. Dann kannst du das natürlich von Herzen tun. Ich würde mich schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir, dass du da warst und ich wünsche dir natürlich für 2025 nur das Beste, ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe, eine wunderschöne Zeit, vor allem auch mit deinem Freund zusammenziehen. Wie schön ist das denn, was für ein wunderschönes Jahr das eben auch ist. Und ja, mach genauso weiter und gib genauso weiter den Menschen da draußen Kraft. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Ich danke dir auch. Ich kann das wirklich nur zurückgeben. Mach auf jeden Fall weiter mit dem, was du machst. Und ich wünsche dir wirklich das beste und liebevollste, glücklichste und gesundeste Jahr 2025. Und vor allem auch allen, die hier zuhören. Und kann mich nur noch mal bedanken, dass du mir hier den Platz gegeben hast, ja, meine Story zu teilen. Und ja, vielen lieben Dank.
Ihr Lieben, wenn das nicht wunderschöne Abschiedsworte waren oder Abschlussworte, dann weiß ich es aber auch nicht. Lena hat uns hier mitgenommen in eine Story, die so viel Wunder sind. Und deswegen würde ich mir von Herzen auch wünschen, dass du mal bei ihr auf dem Kanal vorbeischaust, dass du ein paar Likes da lässt, natürlich auch gerne kommentierst, dass du dir die letzten Videos vor allem auch anschaust mit der lieben Birte, dass du mal bei der Klinik Bad Oechsen vorbeischaust und guckst, ob das vielleicht auch für dich die richtige Reha ist. Also auch gerade bei uns im Herzen in Bad Oeynhausen, wo ich ja auch selber wohne und selber wegkomme. Auch da wäre es natürlich möglich, ein Treffen zu vereinbaren, wenn du Lust hättest, natürlich auch in der Klinik Bad Oechsen zu sein. Ist das überhaupt gar kein Problem, würde ich mich auch immer freuen, neue Menschen kennenzulernen. Und deswegen schau da gerne auch mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, nimm dir das, was Lena gesagt hat, wirklich zu Herzen. Jeden Tag können diese Wunder geschehen. Du bist letztendlich keine Statistik hier. Und so wie sie es ja auch sagt, möchte ich es gerne nochmal wiederholen. Jeder Arzt kann dir zwar eine Prognose oder beziehungsweise kann dir eine Diagnose geben, aber er kann dir keine Prognose geben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das immer zum Herzen nimmst und dass du vor allem auch jetzt, ich halte nicht so viel von Vorsätzen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mehr abnehmen, wir kennen alles das. Aber wie wäre es mal, wenn du so Vorsätze für dich nimmst, ich möchte glücklicher sein, ich möchte fröhlicher sein, ich möchte mehr lachen, ich möchte liebevoller zu mir sein, zu meinem Körper vor allem auch sein und ich möchte vor allem sehen, was ich alles schon geschafft habe. Wenn du dir das als Vorsatz nimmst, dann sind das so, so wunderschöne Sätze und vielleicht gibt es das für dich, dass du das in irgendeiner Art und Weise umsetzen kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dich hier begrüßen darf als meinen nächsten Gast. Also schreib mir doch sehr, sehr gerne bei Instagram oder eine E-Mail. Trete mit mir in Kontakt und vielleicht sitzen wir dann auch bald hier und quatschen gemeinsam. In diesem Sinne, hab eine zauberhafte Woche. Wie immer, bleib gesund. Ich freue mich auf deinen nächsten Gast oder auf meinen nächsten Gast, eher gesagt. Und ich bin raus und ciao.